Ich bin Jan. Willkommen bei The Fishing Huntsman, dem Podcast übers Draußensein. Flüchte mit mir aus dem Wahnsinn der Großstadt und komm mit zum Angeln, Jagen, Zelten und draußen Sachen machen. Los geht's! So, willkommen zu einer weiteren Folge The Fishing Huntsman. Da wir im Moment in einer relativ verrückten Zeit leben und alle draußen Aktivitäten im Moment nach drinnen verlagert sind, haben wir uns einfach gedacht, dass wir mal ein kleines Special machen. Und zwar haben wir uns heute einen ganz interessanten Gast eingeladen. Einen Gast, der sich mit dem Thema draußen sein in Deutschland beschäftigt, der ein Magazin mit herausgibt, nämlich das Walden Magazin. Mein Gast heute ist Harald.
Hallo Jan.
Hi, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Und zwar wollen wir uns heute mal ein bisschen darüber unterhalten, was wir denn im Sommerurlaub so machen können.
Gute Frage.
Ja, genau. So wie es ja im Moment aussieht, haben wir alle schlechte Karten, wenn wir irgendwie schon Reisen ins Ausland gebucht haben, beziehungsweise die Situation ist noch ungewiss. Selbst wenn man jetzt, so wie wir, einen Roadtrip nach Norwegen geplant hat, weiß man nicht, ob bis zum Sommer die Grenzen da wieder offen sind. So, und deswegen haben wir uns ja überlegt, Harald, zusammen, dass wir heute mal über Alternativen reden und so ein paar Szenarien uns ausdenken, was man denn jetzt im Sommerurlaub machen kann.
Ja, das ist eine super Frage. Also Antworten, glaube ich, müssen wir mal überlegen, was man sagen kann. Aber Eins kann man schon sagen, diesen Sommer muss man spontan sein.
Ja.
Kein Mensch weiß, wo man in zwei Monaten hin kann oder über welche Grenze man kann, wie lange man dort sein kann, was man dort tun kann. Also muss man gucken, was man hier tun kann und was man hier tun kann.
Ja. Magst du vielleicht den Zuhörern mal einmal kurz einen kleinen Abriss über euer Magazin geben? Weil so haben wir uns ja auch kennengelernt über die Walden. Und das Motto ist ja auch Abenteuer vor der Haustür. Ne? Also es bezieht sich auch so ein bisschen auf den deutschen Raum, auch wenn es mal hier und da ein paar kleine Inspirationen aus dem Ausland gibt. Aber generell geht es ja darum, irgendwie das Draußensein vor der Haustür beziehungsweise im Großraum Deutschland so ein bisschen zu erforschen, oder?
Ja, Waldens Magazin, das ein Kumpel Markus und ich uns ausgedacht haben vor mittlerweile, mein Gott, 7 Jahren. Wir waren im Karwendel wandern und haben uns gefragt, warum gibt es hier eigentlich kein Magazin für Typen wie uns, für Leute wie uns, die gern draußen unterwegs sind, die es aber natürlich wie die meisten von uns viel zu wenig sind, die viel zu viel Zeit in klimatisierten Räumen verbringen, aber die vielleicht auch gar nicht die Zeit und das Geld haben, um jetzt den großen Kanada-Trip oder in 3 Monaten zu Fuß durch die Kalahari hinzulegen, sondern die eigentlich einfach so Ideen brauchten, was kann ich hier vor der Haustür machen? Und mit wenig Aufwand und vielleicht auch nicht top durchtrainiert, denn das sind wir definitiv nicht, nicht mit der Superausrüstung. Und so haben wir uns dieses Magazin ausgedacht und sind damit zum Gunnar Jahrgang, dem Verlag, wo mein Kumpel Markus arbeitet, nämlich bei Geo. Und haben ihnen so ein Konzept vorgestellt mit, da waren eine Menge Karten, Retro-Fotografie, Abenteuergeschichten, Tipps und so weiter drin. Und zu unserer Riesenüberraschung hat der Verlag gesagt, ey, mach das Magazin und mach das genauso nerdig, wie ihr uns das vorgestellt habt. Und ein paar Monate später lag das erste Walden oder Walden, kann man sagen, wie man möchte, am Kiosk.
Wahnsinn, wie lange ist das jetzt her?
2015 ist das erste erschienen. Die ersten 2 Jahre sind wir zweimal im Jahr erschienen, jetzt erscheinen wir 4-mal bisher und ab diesem Jahr sogar 5-mal im Jahr.
Wahnsinn.
Also immer mit unser Konzept ist so ein bisschen Inspiration für das, was du hier vor der Haustür draußen machen kannst und Instruktion. Also es soll auch, wir versuchen auch möglichst viele konkrete Tipps mitzugeben. Also wenn du Bock bekommen hast, Sub zu paddeln oder wenn du Lust bekommen hast, dir selber zum Kanu zu bauen oder wenn du eine Berggeschichte von uns gesehen hast, dann gleich Tipps, wie du das selber und wo du das machen kannst, was du mitbringen musst und so weiter und so fort. Also soll dich einerseits ins Träumen bringen, aber kein Coffee-Table-Traumbuch sein, sondern voller Tipps, was du echt draußen machen kannst.
Ja, und das ist ja immer wichtig, weil der aller Anfang ist schwer, ne? Also das haben wir hier auch schon des Öfteren besprochen, dass man auch da gibt es so eine unsichtbare Hürde, ne? Die einen manchmal davon abhält, es einfach zu machen, weil man irgendwie unsicher ist. Wo gehe ich jetzt, wenn ich zelten will, wo gehe ich da hin, wie mache ich das? Aber ich wollte noch auf eine Sache einhaken, das ist ja witzig, dass ihr im Karwendel wandern wart, weil das ist auch da, wo unsere Geschichte, also von Dana und mir angefangen hat.
Ach.
Wir waren auch, das ist die Geschichte, die habe ich schon schon ein paar Mal erzählt, wo wir an der Seilbahn abgewiesen wurden, weil wir keine Rückfahrt wollten, weil wir einen Abstieg machen wollten. Aber es war aber noch zu früh im Jahr und da oben war noch Lawinengefahr und die Frau hat uns komplett entgeistert angeguckt, als wären wir total bescheuert gewesen. Aber da hat alles angefangen, im Karwendel.
Du, guck mal, das muss ein magischer Ort sein, oder? Ja. Alles fängt im Karwendel an.
Ja, genau. Das Karwendel wird da wahrscheinlich diesen Sommer ziemlich voll sein, würde ich schätzen, oder?
Vermutlich. Also ist ja sowieso, dass die Alpen immer voller werden. Logischerweise, der Alpenverein hat schon 1,1 Millionen Mitglieder. Irre sozusagen, mich auch nebenbei gesagt. Aber logisch, weil wir haben so ein tolles Gebirge vor der Haustür, dass da alle hinwollen. Aber zusammen mit dem Alpenverein haben wir vor einer Zeit auch mal so eine Staukarte gemacht. Es gibt so ein paar Wege, die total überlaufen sind, wo du tatsächlich, wenn du Pech hast, halt im Zelt dich drängelst beim Essen abends in der Hütte.
Ja.
Aber genauso gibt es andere Wege, die nicht überlaufen sind, die eben nicht so bekannt sind. Also wenn du nicht gerade München-Meran laufen willst oder München-Venedig, dann gibt es andere, die super funktionieren, wo nicht so viel los ist. Wie das dieses Jahr eigentlich ist, weiß ich auch genauso wenig wie alles andere, ehrlicherweise. Ja. Ne? Ob die Hütten aufmachen können, zurzeit eher fraglich, würde ich mal sagen.
Ja. Es ist ja generell die Situation, also ich glaube, wir müssen einfach jetzt mal uns ein paar Szenarien ausdenken, weil was ist, wenn die ganzen Gasthöfe, die ganzen Beherbergungsmöglichkeiten nicht wieder aufmachen dürfen? Dann gibt es ja schon mal ein Problem. Mhm. Dann ist ja fraglich, wird die Reisebeschränkung, also ich denke mal, dass sie gelockert wird, die Reisebeschränkung, weil ich glaube nicht, dass die Leute irgendwie es aushalten, nur den Sommer zu Hause zu verbringen. Aber das sind ja alles Mutmaßungen. Wenn dem so ist, müsste man vielleicht auf sein Auto oder auf einen Bulli umsatteln, ne? Wenn jetzt, sage ich mal, die Hotels oder andere Hütten oder so zu sind, gibt es da auch Alternativen. Also ich denke da ganz spontan mal an diese Bulli-Vermietung, die es auch hier in Hamburg gibt, Ahoi. Aber die haben ja auch nicht unbegrenzt Bullis. Also man muss sich ja auf jeden Fall jetzt schon Gedanken machen, beziehungsweise Pläne zurechtlegen, was man machen kann. Ne?
Das stimmt oder vielleicht auch nicht, aber vielleicht zunächst auf deine Frage zu antworten. In der Tat, also zum Beispiel unsere Kumpels von Ahoi, die kaufen gerade, wie heißen diese, Chemieklos Camper Potty?
Ja.
Weil noch sind die Campingplätze zu. Also das heißt, wenn du einen Bulli leihst, musst du selber, brauchst entweder einen Spaten oder sowas. Kann sich natürlich auch bis zum Sommer ändern, ehrlicherweise. Ne? Aber natürlich muss man dann gucken, wo kann man sich in Deutschland hinstellen? Ne? So ganz legal ist es dann nicht, wenn du dich irgendwo parkst. Das wäre eine Möglichkeit. Aber mein Plädoyer wäre eigentlich, wenn man von Worst Case ausging. Also nochmal so wie jetzt. Ne?
Ja.
Du kannst nicht von Hamburg aus, wo wir gerade sitzen, du kannst nicht nach MacPom, du kannst nicht nach Schleswig-Holstein, du kannst in Niedersachsen rein, glaube ich. Ne?
Da kannst du, korrekt. Du kannst sogar, wir mussten letztens, da gibt es noch einen Zipfel Niedersachsen, der von Mecklenburg-Vorpommern umschlossen ist, also auf der anderen Elbseite quasi. Da mussten wir hin und die Durchreise ist erlaubt. Also wenn man sagt, auch bei Schleswig-Holstein, pass auf, wir möchten hier nur durchreisen, das ist wohl legal. Das heißt, es würde sich auch eventuell eine Alternative nach Schweden öffnen, wenn die ihre Grenzen offen lassen.
Ja.
Da müsste man, obwohl, nee, du musst ja durch Dänemark, ne?
Du musst durch Dänemark.
Ja, die müssen die ganzen auch wieder aufmachen.
Seid ihr reingekommen durch MacPom oder seid ihr kontrolliert?
Nee, also die, ja klar, wir sind kontrolliert worden, aber wir haben das dann erklärt, dass wir nach Niedersachsen wollen und dann haben die gesagt, okay, dann wenn ihr nicht in Mecklenburg-Vorpommern aussteigt, das sind ein paar Kilometer, irgendwie 5 Kilometer, 10 Kilometer, haben die gesagt, fahrt durch, das ist kein Problem.
Aber mal angenommen, selbst es bliebe so, wie es jetzt ist, ne, dann gibt es ja dieses Wunder, also ich bin Fan vom Konzept der Mikroabenteuer.
Ja.
Das hat ja ein Typ erfunden oder groß gemacht, er ist der Humphreys, ein Engländer, der war um die Welt geradelt, der ist durch die Rubalkali gewandert, alles Dinge, die ich niemals machen würde, nicht freiwillig. Er hat alle möglichen Abenteuer erlebt, ist über den Atlantik gerudert und dann hat er Kinder bekommen und war plötzlich, sein Radius beschränkte sich halt eher auf Sussex in England und ist dann ganz schön gefrustet, weil er natürlich nicht mehr weg konnte. Also was hat er sich überlegt, was kann ich vor der Haustür machen? Und dann hat er ein Buch geschrieben, das heißt Microadventure. Das sind einfach tolle Rezepte von Dingen, mit denen du deine unmittelbare Umgebung so neu erlebst, dass du denkst, wow, so habe ich sie noch nie gesehen. Also mein Lieblingsbeispiel ist, du hast hier auch eine Kaffeetasse stehen, nimm eine Kaffeetasse, setz sie auf eine Karte rauf von deiner Umgebung, auf deinen Wohnort. Die Tasse setzt du direkt auf da, wo du wohnst und dann zeichnest du einen Kreis um die Tasse. So, Mhm. Dann zieht das hoch und dann heute Abend wanderst du mal diesen Kreis ab. Wenn du morgen fitter bist, dich besser fühlst, nimmst du vielleicht eine Milchkaffeetasse, ein bisschen größere, ja, und übermorgen Suppenteller. Und ich garantiere dir, du wirst in deiner unmittelbaren Umgebung Dinge sehen, entdecken, die du so noch nie gesehen hast. Weil natürlich latscht man immer die gleichen
Wege. Ja, oder man fährt mit dem Auto nur durch die, ja, Gegend, ne? Also und kennt die unmittelbare Umgebung seines Wohnorts gar nicht, ne?
Sowas. Oder nimm dir heute Abend einen Kumpel und guck, wo in deiner Umgebung, in Hamburg wäre das wahrscheinlich die Harburger Berge, die höchste Erhebung ist, ja, und hau dich in den Wald für eine Nacht. Das kann dir niemand verbieten. Verbring mal eine Nacht unter den Sternen und morgen wirst, wenn du ins Büro, ins Homeoffice kommst, wirst du dich garantiert anders fühlen, als wenn du die Nacht in deinem Bett geschlafen hast.
Also darf man das denn? Ist das legal?
Also man darf nirgendwo, schwierig ist zelten, aber bivakieren. Mhm. Und bivakieren heißt, du hast so ein Bibi-Bag oder auch eine Plane für eine Nacht, kann dir eigentlich niemand verbieten.
Oder vielleicht eine Hängematte, ne?
Oder
das ist ja auch relativ komfortabel.
Genau. Und abgesehen davon gilt natürlich, solange du nicht jemandem ins Auge fällst, ist sowieso, ja, alles erlaubt. Ja, und ja, natürlich sollte man jeden Platz besser hinterlassen, als man ihn vorgefunden hat.
Sonst, ja, genau, leave no trace, ne? Also keine Spuren hinterlassen und wenn ihr da Müll seht, nehmt ihn wieder mit. Aber das ist ja schon mal eine ganz, ganz gute Idee, ne? Das, mhm, kann man ja eventuell auch mal wenn man Kinder hat, mit den Kindern zusammen machen.
Absolut. Oder wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, also vielleicht einen Tag, fahr doch mal die S-Bahn oder U-Bahn bis zur Endhaltestelle und wander von dort aus zurück zu dir nach Hause. Oder ganz originelles Rezept fand ich, guck mal, es gibt eigentlich überall Orte mit komischen Namen. Also in Schleswig-Holstein, gut, da kann man jetzt gar nicht hin, gibt es Kalifornien. In Niedersachsen gibt es Fickmühlen, etc. pp. Such dir irgendwas, einen kuriosen Ort aus und latsch oder fahr dahin und dann wieder zurück. Einfach nur, um ein Ziel zu haben.
Ja.
Der Witz ist ja, also häufig kommt es einfach darauf an, unterwegs zu sein und der Spaß entsteht unterwegs oder die Entdeckung. Man braucht gar nicht so das riesen Wahnsinnsziel, sondern die liegen eigentlich vor der Haustür und man trottet normal, so, weil man so viel zu tun hat oder so blind ist, daran vorbei.
Ja, genau, wenn wir jetzt an die Ferien denken, jetzt gehen wir mal vom Allerschlechtesten aus, es bleibt wirklich so, wie es jetzt ist und also großartig reisen fällt aus und irgendwo unterkommen, dann könnte man ja das genauso machen, nur für ein paar Tage. Oder man erweitert das noch. Und also ich sag mal, wenn du irgendwie Natur in der Umgebung hast und dann wirklich durch die Natur wanderst, dann kann man sich ja auch ein Pflanzenbestimmungsbuch mal kaufen und kann sich einfach mal weiterbilden. Das macht ja auch Spaß. Das sind ja so kleine Abenteuer, einfach neue Sachen zu entdecken, ne? Und mal Pflanzen zu bestimmen. Super. So, dann findet man vielleicht wilde Kräuter oder Früchte oder so, ne, die man vielleicht vorher noch nicht kannte. Ich war ja auch ganz, ganz erstaunt. Das habe ich auch während meiner Jagdausbildung dann alles mitgelernt. Es gab ja dieses Fach Natur- und Pflanzenkunde auch, ne? Und dass man Vogelbeeren, ne? Dass man da Marmelade draus machen kann, dass,
ach,
man
das
da Schnaps draus machen kann, ne?
Okay.
Also, ich bin auch ein Stadtkind und mir hat man früher als Kind immer beigebracht, das ist giftig, pack das nicht an. Mhm. So, ne? aber das ist ja interessant,
und
wenn man
schmeckt?
Sich. Die können schmecken. Also, wenn man dann, okay, Marmelade ist ja eh mit Zucker, das kriegt man alles hin. Also, sie schmecken nicht so gut, weil sonst wüsste jeder, dass man die essen kann. Mhm. Das ist jetzt nicht die schöne Blaubeere oder so.
Okay.
Aber das ist nicht schlecht. Oder, was habe ich jetzt vorgestern gesehen, wie man Löwenzahnhonig selber macht. Ne? Mhm. Also die Blüten auskochen, Holunderblütensirup. Gut, das ist natürlich alles im Sommer dann gar nicht mehr da. Mhm. Aber trotzdem gibt es ja in jeder Jahreszeit.
Schon.
Ja, genau. Genau, die Blüten dann nicht mehr, aber dann die Früchte. Und ich glaube, dass das auch total interessant sein kann, wenn man sich einfach mal ein bisschen weiterbildet und seine Umgebung auch so erkundet. Ne? Dann hat man auch was zu tun.
Mhm. Ja, es ist so ein bisschen, glaube ich, wie als wenn man kurzsichtig wäre und eine Brille aufsetzt.
Ja.
Also du latscht, also das mit Vogelbeeren zum Beispiel, da bin ich bisher auch mal dran vorbeigelaufen. Jetzt nächstes Mal werde ich es anders sehen. Und in unserer nächsten Ausgabe, kleine Werbeeinblendung, die am 8. Mai erscheint, haben wir ein Rezepte von Maurice Maggi, ein Schweizer Koch und Guerilla-Gärtner, der jahrelang in Zürich nachts immer Samen auf die Verkehrsinsel gestreut hat.
Ja.
Und die Schweizer sind ja bekanntermaßen oder klischeemäßig bekanntermaßen sehr ordentlich und haben, das war illegal lange, heute hat sich das geändert, heute ist so ein kleiner Star, wird von der Stadt Zürich gefeiert, hat das Zeug halt wachsen lassen. Ne? Und da er Koch war, hat er alle möglichen Rezepte entwickelt, ein wunderschönes Kochbuch rausgebracht, im AT-Verlag, mit Maurice Maggis Wildpflanzenrezepten. Und,
warte mal, ich schreibe mir das direkt auf, weil wir haben ja auch so eine kleine Podcast-Seite.
Ja,
und da würde ich dir einfach die Bücher, das ist ja Micro-Adventures, ne? Und Wie hieß das jetzt?
Maurice Maggi heißt der Autor und jetzt muss ich überlegen, ich glaube Wilde Küche, aber das muss ich mal nachgucken, das habe ich nicht ganz im Kopf. Wir haben in unserem nächsten Ausgabe halt 12 Rezepte von ihm übernommen, in so einem kleinen Heftchen, Field Guide. Eins ist mit Misteln, den habe ich noch nie gekocht. Ein anderes ist mit Giersch.
Ja.
Kennst du wahrscheinlich, ich habe es auch noch nie gemacht. Ja. Unser Grafiker hat letzte Woche mich angerufen, mir erzählt, dass er aus dem Booklet die Bärlauch-Cannelloni gemacht hat. Den Bärlauch hat er im Niendorfer Gehege eingesammelt und war wohl super. Also genau, was du meinst. Also,
genau, das macht Spaß. Wir haben letztes Wochenende Wildschweinwurst gemacht.
Hat selber geschossen, das Viech, oder?
Ja, okay. Klar. Also wir essen ja nur noch das, was wir selber erlegen. Beziehungsweise, wenn es eine größere Jagd ist und wir nichts erlegen, dann gerade bei Wildschweinen, dann kaufen wir die von der Strecke dann runter. Mhm. Aber trotzdem wissen wir, das können wir auch am Schussbild sehen, oder ne, dass die vernünftig gestorben sind und erlegt wurden. Mhm. Auf jeden Fall haben wir da jetzt für die Grillsaison Wildschweinwurst gemacht. Und da haben wir ein bisschen Bärlauch gesammelt und haben nämlich eine Bärlauchbratwurst gemacht.
Cool.
Und die ist Wahnsinn. Mhm. Und genau das meine ich, ne? Und das ist ja alles so wirklich im Radius, den du fußläufig sogar erreichen kannst. Und dann kann man ja auch mit dem Fahrrad noch ein bisschen rausfahren. Aber wenn man sich vielleicht mal so ein Buch kauft, auch zur Pflanzenbestimmung oder zur Verwertung dieser Sachen, das macht ja auch Spaß, ne? Das ist ja auch so diese Beschäftigung, die man im Urlaub dann vielleicht auch haben will, diese Abwechslung, dass man was Neues lernt vielleicht, dass man daraus sogar was zubereitet. Und dann ist man, also ich meine, das Einfachste ist wirklich Holunder und mal eine eigene schöne Holundermarmelade zu machen und die dann morgens zu essen und sich einfach da in der Richtung ein bisschen weiterzubilden, das ist total spannend. Ne? Also das könnte man zum Beispiel gut machen, das kann man auch mit Kindern, glaube ich, ganz gut machen.
Auf jeden Fall.
So ein bisschen so einen kleinen Waldparcours, so eine Waldworkshop, genau. Und da kann man sich auch in der Tat ein paar Tage, glaube ich, beschäftigen. So, und dann gibt's, ich meine, selbst in der Natur gibt es ja total viele Möglichkeiten. Da kann man natürlich, je nachdem, wo man wohnt, vielleicht noch ein bisschen weiter rausfahren. Also wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, sind ja auch so kleine Bauernläden oder so nochmal offen oder so Bauernhöfe, wo man vielleicht mal sich was angucken kann.
Da hilfst du auf dem Bauernhof aus, ne? Also entweder spontan, weil jetzt ja Leute gesucht werden. Oder es gibt ja diese Organisation WWOOF, William Workers on Organic Farms. Da musst du eigentlich mindestens 2 Wochen Zeit haben, aber hat man ja vielleicht im Sommer.
Ja.
Und der Deal ist, Biobauern brauchen helfende Hände. Ich habe das mal mit einem Kumpel auf dem Ziegenhof in Oberbayern gemacht, war unfassbar idyllisch. Ich weiß nicht, ob wir so richtig hilfreich waren. Die Zäune, die wir gebaut haben, glaube ich.
Ja, aber das Coole ist ja, es ist kein touristischer Zweck, es ist ja Arbeit im weitesten Sinne.
Absolut.
Das müsste ja weiterhin legal sein. Das ist eigentlich ein ganz, ganz cooler Workaround, wie man doch irgendwie nochmal rauskommt.
Du musst so einen Bauern finden, der dich aufnimmt. Genau.
Ja, aber gut, bis zum Sommer sind noch 2 Monate Zeit, sag ich mal. Und da kann man ja durchaus nochmal recherchieren. Und vielleicht gibt es, also man muss ja einfach jetzt ein bisschen kreativ werden, ne? Und einfach irgendwie sich überlegen, worauf hat man Lust. Wie ist generell die Familiensituation? Will man alleine raus? Hat man Partner oder hat man sogar Kinder? Und ich glaube, für jede Familienkonstellation gibt es da auch eine Lösung. Und ich glaube, es hilft nicht, wenn man jetzt verzweifelt ist, weil man in Italien gebucht ist und jetzt eigentlich schon weiß, dass das nichts wird und sich dann in dieser Verzweiflung weiter aufhält und Urlaub auf dem Balkon plant und hinterher dann frustriert ist, sondern ich glaube, man kann sich da schon mit ein bisschen Recherche, also wir helfen gerne, wie gesagt, wir verlinken auch die Tipps jetzt nochmal auf der Seite fishinghuntsman.com ist es. Aber ich glaube, da kann man sich ganz tolle Sachen überlegen. So, sagen wir mal, Szenario 1 ist vielleicht ein bisschen zu krass. Jetzt gehen wir mal auf Szenario 2. Urlaub im Ausland fällt flach, aber die Beherbergungsbetriebe und der Gastbetrieb geht wieder los im Sommer und man darf wieder raus. So, da wird es wahrscheinlich so sein, dass die Nordsee voll ist, die Ostsee voll ist und die Alpen voll sind. So.
Stimmt.
Also habe ich mir überlegt, ne? Das kann natürlich, also würde ich jetzt schätzen, dass alle sagen, komm, wenn ich nicht raus kann, ich will aber ans Meer, dann muss ich jetzt an die Ostsee, an die Nordsee und oder ich will in die Berge. Aber zwischen der Küste und den Bergen, da ist ja noch etliches. Da kann man ja, glaube ich, gibt es auch ganz viele Geheimtipps, wenn man irgendwie Lust hat, nicht so viele Leute zu sehen. Und das wird es ja wahrscheinlich auch da die Pflicht sein, dass man Social Distancing auch im Urlaub macht. Da wird es ja dann ein paar Geheimtipps geben.
Ja, also was man zum Beispiel machen kann, gut, das ist kein Geheimtipp für alle, weil das ist von begrenzter Größe, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du wild campen darfst in Deutschland nicht, also du darfst nicht länger als eine Nacht dein Camp irgendwo stehen lassen. Man hat aber auch nicht wirklich so Lust, zwischen Dauercampern auf einem Campingplatz zu sein.
Nee, auf gar keinen Fall.
Zelt oder Auto. Es gibt, ich glaube, ungefähr 30 Plätze, die einen tollen Mittelweg anbieten, und zwar in Rheinland-Pfalz gibt es das, in Baden-Württemberg und aber auch in Schleswig-Holstein. Legale Wildcampingplätze. Das funktioniert so, dass sich bei, das findest du über die Walden-Seite auch, dass du dich dort anmeldest. Es gibt so Parcours, beispielsweise in Hunsrück, meldest du dich an, zahlst, glaube ich, einen Zehner oder so. Und dann kriegst du die GPS-Koordinaten von diesen Wildcampingplätzen im Wald, die jeweils ein oder zwei Zeltplätze nur bieten.
Ach, Wahnsinn.
Also du bist da vielleicht mit einer anderen Truppe, darfst dort, manchmal gibt es sogar ein Klohäuschen, obwohl ich nicht ganz verstehe, wozu man das braucht. Aber du wanderst eben 7 Tage lang und da kannst immer legal draußen pennen an der Stelle, wo es erlaubt ist. Das ist, wie gesagt, jetzt dürfen bitte nicht alle deine Zuhörer loslaufen, weil dann wird es schnell überlaufen. Aber das wäre so eine Alternative. Oder, also was wir von Warden letztes Jahr gemacht haben, wir haben einen netten Biobauern in Schleswig-Holstein, der hat ein Waldstück, den kannten wir. Der hat uns gesagt, das dürfen wir nutzen. Dann sind wir mit dem ganzen Redaktionsteam für 4 Tage in den Wald gezogen, haben beim Bauern Lebensmittel gekauft, da mussten wir uns darum nicht kümmern, aber es gab ein kleines Flüsschen die Stecknitz, und da haben wir unser Camp im Wald aufgesetzt und einfach mit all dem, was wir fanden, Zeug gebaut. Also Lagerfeuer, Sessel, Bett, Tisch, Küche, Waschtisch. Also Waschtisch war dann eine paar Zweige, die wir an einen Baum genagelt haben und eine Ablage drauf gebaut haben. Ein Orkus, wo man sogar zu zweit drauf sitzen konnte.
Ist das?
Ein Klo. Also eine Latrine. Also
ein Donnerbalken.
Donnerbalken, ja, das war das. Die Älteren von uns kennen es unter dem Namen noch.
Okay.
Den haben wir gezimmert. Und nach 3 Tagen war da echt ein schönes kleines Camp draus geworden. Abends kamen Freunde vorbei, wir haben Musik gemacht im Wald. Es wurde auch das eine oder andere getrunken natürlich nur. und das ist total unaufwendig. Wir haben natürlich nachher alles wieder abgeräumt, außer dem Zeug, was wir vor Ort gefunden haben. Kann man auch machen. Muss natürlich jemanden finden, der einem das erlaubt. Aber das war großartig. Am Schluss hatten wir alle schwielige Hände, waren durchgeschwitzt, dreckig, glücklich.
Und ja, genau. Das ist es ja. Man ist dann so zufrieden. Das macht ja so Spaß, wenn man einfach mal irgendwie was anderes sieht, was anderes macht und diese ganzen Alltagszwänge ja nicht hat. Und genauso soll Urlaub ja sein. Ne? Und wenn man jetzt überlegt, man hat jetzt wirklich im Sommer ein paar Wochen Zeit, so 1, 2, 3 Wochen. Da kann man schon einiges, also wie gesagt, ich glaube, es kommt auf eine vernünftige Planung an, aber ich glaube, das kann man sich ganz, ganz nett machen.
Was ist denn mit, bei Urlaub kommt es ja eigentlich darauf an, dass man anders zurückkommt, als man losgefahren ist. Und man glaubt es zumindest nicht, ich habe was Neues gesehen, ich habe was Neues gelernt. Was ist denn mit dem, was du gemacht hast? Also, keine Ahnung, kann ich einen Angelschein in diesen Sommer machen oder... Jagdschein
also,
nicht, ne?
Jagdschein könntest du machen, aber da brauchst du auf jeden Fall 3 Wochen Zeit. Und ich weiß aber natürlich nicht, wie das stattfinden kann. Ne? Also das Kürzeste ist so 3 Wochen.
Aber dann volle Pulle, ne?
Volle Pulle, ne? Du wirst einkaserniert und dann, ich meine, das sind ganz tolle Erlebnisse, die man auch da hat. Und man lernt so viel, dass es, wie du schon sagtest, ne, von kurzsichtig und dann plötzlich hast du eine Brille auf. Ich sage ja immer, das ist so vom Wechsel, der Wechsel von Schwarz-Weiß-Fernsehen auf Farbfernsehen so. das kann man bestimmt machen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das in Corona-Zeiten, ob die Jagdschulen aufhaben. Okay, ne? Weil du bist da ja auch noch irgendwie mit 10 anderen Leuten. Ich weiß nicht, ob das so erlaubt ist. Allerdings, wenn Beherbergungsbetrieb wieder erlaubt ist, müsste das eigentlich gehen. Es kann aber sein, dass die jetzt dadurch, dass auch viele Prüfungen ausgefallen sind und dadurch, dass sie da erstmal einen Rückstau haben. Ne? Aber da müsste man sich mal erkundigen. Jagdschein. Überhaupt kein Problem. Ich glaube, das ist an einem Wochenende erledigt.
Angelschein meinst du?
Angelschein, das ist an einem Wochenende durch. Und dann kann man sich da natürlich auch ein bisschen einfuchsen.
Cool.
Und dann kann man natürlich, ich meine, du erinnerst dich daran, das war die Story, die wir mit euch zusammen gemacht haben in Thüringen, Wildforellen angeln, ja. Gut, an der Küste kann man auch was machen, wenn es da nicht so voll ist, beziehungsweise sich ein Bötchen mieten und dann da rausfahren, da sieht man auch keine Leute. Da geht auf jeden Fall was. Also das wäre zum Beispiel ein Projekt, wenn einen das interessiert, das könnte man durchaus angehen und das sogar dann noch verwirklichen. Das ist beim Jagdschein ein bisschen schwierig. Da machst du wirklich nur, wenn du die Prüfung geschafft hast, dauert es dann nochmal etliche Monate, bis du den Schein hast, du brauchst ja auch einen Waffenschrank, du brauchst ja auch Waffen. Also bis du mal wirklich zur Jagd gehst, das schaffst du nicht im Sommerurlaub. Aber der Angelschein ist gar nicht so eine schlechte Idee. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, einen Touristenangelschein zu lösen. Da brauchst du gar keine Vorkenntnisse.
In MacPom, ne, glaube
ich. In MacPom, in Schleswig-Holstein auch. Okay. Das kannst du sogar online dir buchen.
Mhm.
Und in Thüringen auch. Aber in Thüringen darfst du dann keine Raubfische, also Forellen zum Beispiel, angeln. Sondern halt quasi nur mit einer Angel, einem Schwimmer, da irgendwelche so
Karpfen.
Friedfische, Karpfen oder Karauschen oder Rotaugen oder wie die alle heißen da. Das sind aber auch nicht so die Speisefische, die man gerne vielleicht haben möchte. Es geht ja auch so ein bisschen um die Verwertung dann des Lebewesens.
Aber das ist doch ein gutes Stichwort, was du gesagt hast. Sich ein Projekt suchen. Also wenn man Lust hat, ein bisschen aktiver zu sein. Ja. Ne? Schlauer aus dem Sommer rauszugehen, als man reingegangen ist. Oder mit neuen Fertigkeiten zum Beispiel. Also Angelschein, was du gesagt hast. Oder sich was bauen. Oder ich habe mir schon ein paar Jahre her, aber ich habe mir Bienenkisten aufs Dach gestellt. Ich habe jetzt 4 Bienenvölker. Und das ist auch hier mitten in Hamburg. Und das ist auch toll, tolles Projekt, was du selber machen kannst.
Also hast du da auch so einen Imkerschein oder...
Ja? Also Schein gibt es nicht wirklich, sondern ich habe einen Imkerkurs gemacht, sollte man auch echt machen. Also man muss es nicht, es gibt kein Gesetz, aber immerhin gehst du da mit lebenden Tieren um und sogar 20.000 pro Volk, also eine Menge. Aber es gibt ja dieses einfache System der Bienenkiste, das haben wir auch mal in Walden vorgestellt, womit man anfängt und ich auch angefangen habe, was für Profi-Imker ist das sozusagen wie so ein R4 für einen Porsche-Fahrer, also die lächeln darüber im besten Fall, im schlimmsten Fall finden sie es scheiße. Aber das ist vom Einstieg super und mittlerweile bin ich auf normale Beuten, also normale Bienenbeuten umgestiegen und habe 4 Völker, also jetzt wieder 4, eins war gestorben im Winter. Und da ist auch mal was zu tun, was anzugucken. Du kriegst die Jahreszeit mit, du siehst an den Pollen, die sie an den Beinen haben, was gerade blüht. Zurzeit zum Beispiel die Rosskastanie ist total so ein tiefes Rot, sieht echt geil aus. Und du machst selber was dann, also im Mai hoffentlich und dann nochmal im Juli oder August erntest du deinen eigenen Honig. Und füllst es ab und hast ein lokales Lebensmittel. Also auch ein Projekt, was man machen könnte, beispielsweise.
Das ist übrigens auch ein Projekt, was ich noch auf meiner Wunschliste habe.
Oh, du hast doch schon fast alles. Du kannst doch fast alles.
Ja, weiß ich nicht. Also es sind, glaube ich, noch 2 Großprojekte. Das ist einmal so der Bootsführerschein und dann noch der Imkerkurs quasi.
Okay.
Weil wir gerne, wenn wir dann auch ein festes Jagdrevier haben, würden wir natürlich da auch gerne.
Ja, super.
Bienen aufstellen und da quasi Honig rausholen.
Super.
Aber im Moment ist das halt noch alles so viel Arbeit und Organisation, dass das im Moment auch, also ich meine, es muss auch nicht alles auf einmal sein. Aber genau sowas, genau solche Projekte im Urlaub, einfach mal machen und einfach mal über den Tellerrand hinausschauen. Ich meine, das ist ja eh auch der Grundtenor, den ich immer sage, so, ne, durchdringt eure Vorurteile und macht's einfach mal und ihr werdet euch wundern, was dabei rauskommt. So. Und ich meine, wär's jetzt Winter und es wäre der Winterurlaub, dann würden wir euch wahrscheinlich empfehlen, einfach mal häkeln und stricken zu lernen. Ne? Das auch total spannend sein kann.
Mhm.
Aber im Sommer will man ja draußen sein, man will ja auch irgendwas was draußen machen. Ne? Und ich glaube auch, dass man diese ganze Zeit, in der wir jetzt leben und diese Corona-Krise, ich kann das Wort auch gar nicht mehr hören,
nee.
dass wir das einfach mal nutzen sollten, um aus unseren alten Gewohnheiten auszubrechen und einfach wirklich mal uns selber auch neu zu erfinden und einfach zu schauen, ob wir nicht auch noch was anderes können, außer Dauerkonsum und irgendwie Panik kriegen, wenn wir mal ein paar Wochen zu Hause sitzen müssen. Da gibt es nämlich wirklich, wirklich tolle Sachen und ich glaube, wenn man sich einmal einen kurzen Ruck gibt, am Anfang ist es immer ein bisschen schwer, aber wenn man dann so ein bisschen einsteigt, ist es ja wirklich wunderbar. So, und auch einfach, also auch Deutschland, ne? Ich meine, ich habe jetzt auch alle Ecken von Deutschland, glaube ich, gesehen, außer den Schwarzwald. Und wir überlegen uns gerade, wenn das mit Norwegen nicht klappt,
okay.
Entweder in den Schwarzwald zu fahren oder 2-3 Wochen im Jagdrevier zu verbringen.
Okay.
Mhm. Was aber dann auch wieder schwierig ist mit der Unterkunft. Also das hängt ja alles, weil auch im Jagdrevier dürfen wir nicht zelten. Im Wald herrscht akute Brandgefahr im Moment. Mhm. Das ist alles
jetzt
auch,
schon? Echt?
Ja, das ist so trocken.
Oh, krass.
Das ist, da ist, glaube ich, die höchste Waldbrandstufe gerade. Also du kannst auch kein Feuer machen oder so.
Okay.
Da würdest du alles in Gefahr bringen. Deswegen suchen, also wir haben uns auch noch nicht festgelegt. Ne? Mhm. Also ursprünglich, damit ihr das auch nachvollziehen könnt, wollten wir gerne, das machen wir eigentlich jedes Jahr, mal 1-2 Wochen einfach nach Norwegen. Und das Einzige, was geplant ist, ist die Fährüberfahrt. Also das Einzige, was wir haben, ist die Hinfahrt von Dänemark nach Norwegen mit der Fähre. Und wir haben keine Rückfahrt. Wir wissen nicht, wo es uns hinverschlägt. Wenn gutes Wetter ist, finden wir immer Spots, wo man cool zelten kann. Wenn nicht, findet man sofort per Airbnb eine Hütte. Letztes Jahr hatten wir eine Hütte ohne Strom, ohne Wasser, es war traumhaft. Ne? Cool. Aber mit so einem kleinen Fluss nebenan, wo man baden konnte, da in einem Gebiet, wo man ganz toll die Seen abangeln konnte, Forellen fangen konnte, also man konnte sich sein Abendessen selber fangen. Wir haben Blaubeeren geerntet und da wollten wir gerne, also das wollten wir gerne diesmal wieder machen, so einen schönen Roadtrip und wollten also mit dem Podcast auch quasi ein Reisetagebuch machen, damit wirklich Step für Step erklärt wird, wie wir was machen, was wir machen und wie man einfach anfängt und das macht. Ne? Also super. Angefangen vom Equipment bis hin dann über die Durchführung der Reise und die Erlebnisse, die man da so haben kann. Aber, so wie es aussieht, müssen wir das verschieben. auf nächstes Jahr, ist ja auch nicht schlimm. Mhm. Aber wir suchen gerade wirklich auch noch eine Alternative und Dana und ich, wir waren auf jeden Fall beide noch nie im Schwarzwald.
Ach cool, müsst ihr unbedingt hin.
Aber es kommt halt auch immer drauf an, wo kommt man unter, ne?
Ja.
Also das Jagdrevier wär im Prinzip so die letzte Alternative, weil wir uns da überlegt haben, wir mieten uns da einfach eine Wohnung, schlau wie wir sind. Das machen wir auch mit zwei Kumpels zusammen und dann ist das ja keine touristische Unterbringung, sondern haben wir eine Wohnung gemietet. Also,
das Ganze ist im Wendland, glaube ich, irgendwo, oder?
Nee, das ist jetzt woanders, aber auch ungefähr eine Stunde von Hamburg entfernt. Also, also wenigstens, dass man das Gefühl hat, man ist weg. Mhm. Also weit genug weg, um nicht irgendwie zu Hause noch Verpflichtungen zu haben. Und während wir weg sind, da wohnt auch immer meine Mutter bei uns und macht quasi Urlaub in Hamburg. Das ist auch so eine kleine Tradition.
Super.
Und das wäre so der Notnagel, den wir sehen, um vielleicht dieses Reiseverbot zu umgehen. Weil jagen darf man. Ne? Also das gibt in der Tat, falls ihr euch jetzt fragt, ob man das überhaupt alles machen darf, es gibt da so ein Schreiben jetzt vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, dass Jagd die systemrelevante Daseinsvorsorge unterstützt.
Okay.
Weil Jäger ja auch einen Wildschaden verhindern, dass Schaden an Feldern, an Feld und Flur vorkommt. Okay. Und es geht auch ein bisschen um Seuchenausbreitung. Mhm. Also die Jagd ist weiterhin gestattet.
Okay, cool.
Und genau.
Wahrscheinlich ist es aber auch wirklich auch wichtig, dann mal in diesem Sommer rauszukommen, wenn man, wie viele von uns, oder du glaube ich auch, ne, Homeoffice macht. Ne? Also dann hat man sein Wohnzimmer ja lange genug die Tapete angestarrt.
Korrekt. Ne? Plötzlich hat man nämlich irgendwie, sonst freut man sich mal auf zu Hause, ne? Und jetzt denkt man so, oh ja gut, jetzt habe ich das aber auch abgewohnt, jetzt muss ich auch mal raus. So, wir sind immer noch bei Szenario 2. Man kann natürlich auch mit seinem eigenen Auto einfach mal einen Deutschland-Roadtrip planen, oder? Also jetzt sagen wir mal, wie gesagt, der Beherbergungsbetrieb ist wieder erlaubt. Mhm. Da kann man ja theoretisch einfach auch mal Ecken anfahren, die man schon immer mal anfahren wollte. Ne?
Klar, warum nicht? Zelt hinten rein. Wie gesagt, wenn einem niemanden auffällt und keinen Mist baut, dann stört sich
ja. Ja, oder man kann sich auch Hütten buchen, ne? Oder so kleine Gasthöfe. Ne? Aber es geht ja darum, irgendwie vielleicht Ecken zu finden, in denen nicht so viele sind. Und da fällt mir spontan Mecklenburg-Vorpommern ein oder Thüringen auch, was man sonst nicht so ganz auf der Karte hat. Und auch immer eher mit älteren Leuten und wandern irgendwie so, ne, irgendwo lang wandern. Ja, Kniebundhosen, Sandalen und weiße Tennissocken etc. verbindet. Aber es gibt da ja wahnsinnige Ecken und wahnsinnige Geschichten, ne? Da ist Goethe lang gewandert. Der hat da auch Forellen geangelt, zum Beispiel in Thüringen, ne? Man kann mal ich sag mal, auch Sachsen, ne? Wahnsinn. Also Elbsandsteingebirge ist auch ein Hotspot, ne?
Da sind ziemlich viele. Aber wir haben zum Beispiel letztes Jahr Sappen in der Feldberger Seenplatte, das ist in Brandenburg.
Oh.
Muss ich mal lügen, 3,5 Stunden etwa von hier. Also fährst durch Meckpomm durch, dann kommt die Feldberger Seenplatte, das ist ein bisschen ähnlich wie die Mecklenburg-Vorpommersche Seenplatte. Unfassbar toll. Es war mitten im Sommer, wir waren 5 Leute mit Zaps und sind 4 Tage halt von einem See zum anderen gepaddelt, die sind miteinander verbunden. Du hast teilweise wirklich das Gefühl, in Kanada zu sein. Neben uns kommt ein Fischadler, holt sich einen Fisch aus dem Wasser raus. Abends haben wir die Zaps an in den Wald gezogen und so Hängematten in den Wald gehängt und da gepennt. Das war großartig. Und obwohl es Hochsommer war, ich weiß nicht, was da los ist, aber wir waren fast alleine. Ich weiß nicht, ob wir alle vertrieben haben, aber wow, 3 Stunden ins Auto und du hast das Gefühl, du bist echt in der Wildnis.
Ja.
Ich hätte auch noch einen anderen Tipp. Wir haben mal unseren Kollegen gebeten, mal zu gucken, wenn du eben kein Auto hast oder vielleicht kein Geld für Benzin und so weiter, wo du denn noch hinkommen kannst ohne Auto und natürlich mit dem Fahrrad kann man überall hinkommen, braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Und es gibt unfassbar viele tolle Ziele in Deutschland, wo du tatsächlich mit dem Zug und Bus hinkommst.
Ah.
Also der Rennsteig im Thüringer Wald zum Beispiel, das Biosphärenreservat Elbe, also rund um Hitzager hat er mal rausgefunden.
Vor allem auf beiden Elbseiten auch, ne, ist das ja.
Ja.
Also am Neuhaus ist quasi dieser kleine Zipfel.
Wo ihr wart?
Wo wir waren, genau, das gehört auch noch zu Niedersachsen. Und das ist ja wunderschön. Das ist auch okay. Also ganz tolle Landschaft. Und auf der gegenüberliegenden Seite in Hitzacker auch. Also Hitzacker, dann fängt ja das Wendland an. Mhm. Das Wendland ist übrigens auch, glaube ich, so ein Geheimtipp.
Wahnsinn schön,
ja. Also es ist voll, da gibt es einmal im Jahr eine Kulturveranstaltung. Da ist es relativ voll und da sind auch alle Gasthöfe und...
Kulturelle Landpartie.
Genau, halt. Kulturelle Landpartie, aber die ist ja abgesagt. Die ist eh auch im Frühling.
Mhm.
Und im Sommer, glaube ich... Das Wendland gehört ja zu den am dünnst besiedelsten Orten in Deutschland.
Einer der Gründe, warum die vor, wann war das jetzt, 40 Jahren da das Endlager hinsemmeln wollten.
Genau. Aber das ist auch wieder einer der Gründe, warum das Wendland ganz offen und bunt ist. Auch, ne? Also da ein Wahnsinn, ja, wie so verschiedene Szenen nebeneinander existieren können. Ne? Da gibt es, sage ich mal, eher die Alternativen, da gibt es Hippie-Kommunen, da gibt es ganz viele Künstler, da gibt es Leute, die sich mit einem kleinen Bauernhof selbstständig gemacht haben und selber Milch machen und Ziegen züchten. Also, und das ist ein relativ großes Areal. Und da der Anfang vom Wendland ist die Görde, ist ein ganz tolles Waldgebiet. Mhm. Also da kann man auch, kleiner Pro-Tipp, im Herbst, da schleppst du kiloweise die Pilze raus. So.
Okay.
Das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich toll. Und du siehst wirklich, du kannst einen 5-Stunden-Spaziergang machen, ohne einem Menschen zu begegnen.
Mhm.
Und das Wendland kann man zum Beispiel, da kommt man mit dem Zug hin und das kann man super mit dem Fahrrad erkunden. Und da gibt es ja, ne, wie überall in Deutschland, auch Internet, Airbnb und da gibt es, also für jeden Geldbeutel gibt es da eine Unterkunft.
Wobei?
Also da gibt es so Bauwägen, wo du schlafen kannst, da gibt es natürlich das normale Hotel.
Die Bauernhöfe.
Da gibt es Bauernhöfe, da gibt es ein altes Yachtschloss in der Görde, wo man sich Zimmer mieten kann, in so einem Bungalow für also relativ wenig Geld, irgendwie, weiß ich nicht, zu zweit, 40 Euro die Nacht.
Mhm.
Und das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich, also da gibt es für jeden irgendwas. Und da gibt's, da habe ich auch zum Beispiel meinen Yachtschein gemacht. Das ist ja nicht nur der Ort mit der dünnsten Besiedlung, sondern das ist auch der Ort mit der größten Waffendichte pro Kopf, weil da so viele Jäger sind. Aber trotzdem, dadurch, dass da vielleicht zwei Welten noch aufeinandertreffen, denkt man ja, dass das irgendwie nicht funktioniert, aber es funktioniert wunderbar. Also da sägt auch keiner Hochsitze an, da auch die Jäger, die lachen nicht über die, sag ich mal, Hippies oder so, ne? Oder über die da ihre Yoga-Kommune haben. Das ist einfach ein schönes Miteinander und das macht ganz viel Spaß. Und da kann man sowohl im Wald halt unterwegs sein, als auch natürlich an der Elbe. Da geht ja, wie du schon sagst, ist ja das Biosphärenreservat Elbtal-Aue, glaube ich sogar, ne?
Ja.
Oder kannst du natürlich die ganze Elbe langfahren. Du könntest ja theoretisch sogar den Elbe-Radweg da bis nach Dresden oder in die andere Richtung bis nach Hamburg fahren. Ne?
Stimmt. Das einzige schlimme Szenario, was wir nicht hatten, ist, wenn dieser Sommer verregnet sein sollte. Ne? Also
ja.
wenn jetzt ist ja super Wetter und ich hoffe, es bleibt so. Aber was macht man, wenn es wirklich durchregnet? Dann würde man am Maisau wirklich abhauen, aber das geht dann nicht. Da habe ich auch nicht so die große Idee. Hast du eine?
Ja, es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt ja eigentlich nur schlechte Kleidung. Ne?
Ja.
Und wenn man da so ein bisschen, also wir waren ja letztes Jahr in der Situation, ne? Wir sind da nach Norwegen gefahren und wir sind fest davon ausgegangen, dass wir, so wie wir es in dem Jahr davor gemacht haben, da war nämlich der Jahrhundertsommer auch in Norwegen,
okay.
Da hatten wir irgendwie auf 1000 Meter Höhe in Norwegen hatten wir da irgendwie 31 Grad und haben den ganzen Tag da in so einem Wasserfall rumgehangen und Bier getrunken und daneben gezeltet. Das wollten wir eigentlich wieder machen. Und dann sind wir mit der Fähre übergesetzt und da war schon Sturmwarnung und das war alles schon schlecht. Und dann sind wir halt da angekommen, haben ein, zwei Tage abgewartet, weil das Wetter in Norwegen ist ja nie stabil. Wir wollten halt dem Wetterbericht noch nicht ganz vertrauen und plötzlich haben wir gesehen, zwei Wochen lang Regen. Und aber auch arschkalt, ne? Irgendwie Hochsommer und es waren aber nachts 4 Grad und tagsüber 12. So, dann haben wir halt kurz überlegt, okay, was machen wir jetzt, ne? So, brechen wir ab oder gucken wir einfach mal, ob wir was draus machen können.
Mhm.
So, und dann haben wir halt, wie gesagt, uns diese Hütte gemietet und haben halt gesagt, pass auf, normalerweise hätten wir es ja so gemacht, dass wir immer nur so 1, 2, 3 Tage an einem Ort gewesen wären und ansonsten reisen wir dann zum nächsten Spot und schlagen da unser Camp wieder auf und zelten da weiter. Und wir haben uns aber das so gemacht, wir haben gesagt, komm, wir haben jetzt diese Hütte da gefunden, die ist auch günstig, die mieten wir jetzt für die ganze Woche durch und das ist quasi unsere Basis, um dann die Umgebung weiträumig zu erkunden. Und das war mega. Also es hat ein paar Tage geregnet und es war natürlich auch schweinekalt irgendwie, aber es gab auch super Tage und ich meine, also wir konnten ja da ein Feuer machen, dann hast du halt am Feuer gesessen. Wenn es wirklich in Strömen geregnet haben, waren wir in der Hütte, die war total gemütlich und die hatte einen schönen Ofen. Super. Und haben wir uns den angemacht. Mhm. Und ne, dann muss man ein bisschen kreativ werden. Wir hatten dann so ein Cocktail-Set mit, also so ein Outdoor-Shaker. Ja. Mache ich euch den Link auch mal auf die Seite. Das ist das Stanley Happy Hour System. Ja. Mhm. Und das ist so ein Shaker, da ist eine Saftpresse drin und da sind so zwei Vacuum Pints auch drin. Und wir haben immer so eine Kühlbox mit dabei, die auch Eiswürfel produziert. Und dann haben wir uns mit den Früchten, die wir da gesammelt haben, ne, haben uns dann einfach Drinks gemacht. Dann haben wir einfach mal einen Cocktailabend gemacht. Oder haben uns dann einfach mal einen Lesetag eingeschoben in dieser Hütte. Das war total geil. Also wir haben das, es war natürlich anders als Hochsommer und im Wald zelten, an dem Fluss zelten und den ganzen Tag da baden gehen. Aber es war nicht weniger schön. Nur weil es geregnet hat. Und ich glaube, das kriegt man auch in Deutschland hin. Ich glaube, wenn man ein bisschen recherchiert und zum Beispiel im Harz oder in Thüringen oder im Wendland eine richtig schöne kleine Unterkunft findet, die nicht teuer ist, aber die irgendwie, wo man auch mal mit den Locals in Kontakt kommt, die können mir auch immer noch Tipps geben, man ein schönes kleines Büchlein mitnimmt und vielleicht das Stanley Happy Hour Set da.
Alkohol hilft immer.
Ja, Alkohol hilft immer. Oder vielleicht, gut, wenn man Kinder dabei hat, das ist natürlich ein bisschen doof.
Ja, aber
es stimmt, ich glaube, man kann das finden.
Es ist ja auch tatsächlich so, dass meistens die Unternehmungen, wo es irgendwelche Probleme gab, mehr in Erinnerung bleiben als das, wo alles smooth und happy und immer die Sonne geschienen war, oder?
Das ist auch, genau. Und das ist aber wirklich auch so. Und das ist auch der Grund, warum wir unsere Urlaube, also wir planen, wie gesagt, den Ort, wo wir hinfahren wollen, aber das Einzige, was so top geplant ist, ist halt das Equipment. Also wir haben eine ganz gute und solide Packliste. Die muss auch eingehalten werden, weil sonst fehlt was so. Damit wir
Stanley muss dabei sein.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und damit wir einfach auf verschiedene Sachen reagieren können. Ne? Aber ansonsten verlassen wir uns auf unser Handy. Ne? Also mit der Satellitenkarte da irgendwelche Spots finden und je nach Wetter dann vielleicht eine Hütte buchen oder nicht. Also, und das sind die besten Urlaube, weil du weißt ja nicht, was passiert. Du gibst so ein bisschen die Kontrolle ab, ne? Und lässt dich einfach mal treiben. Und das ist das Geheimnis davon. Du lässt dich treiben. Du hast nicht alles durchgeplant, du hast keinen All-Inclusive-Urlaub, wo du nur noch rumhängst und irgendwie diese Aktivität verlierst. Du hast es in der Hand und du entscheidest aber auch täglich neu, habe ich heute Bock, irgendwie sitzen zu bleiben oder liegen zu bleiben oder spanne ich mir die Hängematte irgendwo hin und
ja, absolut.
Oder gehe ich raus, ja?
Und ich glaube, das ist genau der Trick, dass dich einfach in deine Birne einbrennt. Ne? Wenn du jetzt extrem Beispiel im Club wärst und dann an der Rezeption deinen Kopf abgibst und am Ende des Urlaubs wieder abholst, bleibt ja nichts hängen. Ne? Aber wenn du jeden Tag dir ausdenkst, okay, es regnet wieder, es ist wieder 4 Grad wie bei euch, was machen wir heute? Das ist doch toll, das ist großartig. Überhaupt ist ja, ich las neulich, wie viele Menschen überhaupt fliegen. Also dieses Urlaubskonzept, was wir alle wahrscheinlich jahrelang gemacht haben, ist ja unfassbar elitär. Ne?
Ja.
Wusstest du, dass von der Menschheit nur 3% der Menschheit überhaupt fliegen? 97% der Menschheit steigen nie in ihrem Leben in ein Flugzeug.
Krass.
Also das, was wir so für normal halten, mal nach Malle ballern, ist total absurd.
Oder mal der Städtetrip am Wochenende.
Ja, ist ja auch echt geil. Ich fand es auch immer toll. Aber vielleicht ist es ja jetzt auch die Gelegenheit, darüber nochmal nachzudenken. Das ist einfach ein super elitäres Vergnügen, was man sich dann auch wirklich dosiert nur geben sollte. Und stattdessen in den Zug oder aufs Fahrrad steigen und ins Wendland oder in den Harz oder die Feldberger Seenplatte oder nach Norwegen.
Ja, vor allem, und wenn ihr sowas plant, ne, also ich kann euch sagen, es muss am Anfang auch ein bisschen Schmerz dabei sein. Es muss, also auch bei der Planung, sodass man, es wird nämlich immer geiler, wenn man am Anfang sagt, oh fuck, ich habe irgendwie keinen Bock, das so anstrengend oder so. Ja, und dann macht man das und plötzlich setzt so eine Gewöhnung ein und hat man immer mehr Lust, da irgendwie rauszugehen. Also ich erinnere mich, diese Anreisen nach Norwegen, die sind immer die Hölle.
Warum?
So, letztes Jahr war das so, da haben wir diese Fähre genommen. Dann hatte die Verspätung. So, dann sind wir mitten in der Nacht mit dieser Fähre da rumgeäumelt. Und da war so ein mieser Sturm, dass alle, ich schwöre dir, alle auf diesem Boot gekotzt haben.
Hm.
So, ich nicht, aber alle neben mir so, alle. Also alle,
natürlich,
die wir mit
du
hatten.
Nicht.
Nee, ich habe mich richtig mies zusammenreißen müssen. Aber da wirklich, das war, also, ne? Und dann hat die noch eine Stunde länger gebraucht, so. Dann sind wir da angekommen, morgens um 4, im Dunkeln, im strömenden Regen. Hm. So, und dann bist du natürlich, du bist ja fertig, aber du musst da weg, weil das, wo du mit der Fähre ankommst, da musst du erstmal ein bisschen fahren, um da rauszukommen, da kannst du ja nicht irgendwo willst du ja auch nicht irgendwo auf dem Kreisverkehr da dein Zelt aufschlagen. Boah, dann haben wir wieder, sind wir bis zum Morgengrauen gefahren, so. Dann hat es immer noch in Strömen geregnet, dann haben wir einen Spot gefunden, so. Dann haben die anderen, also meine Freundin war noch mit und noch ein Kumpel, die haben dann noch ihr Zelt aufgebaut. Ich hatte die Schnauze schon so voll. So, wir hatten auch noch den Hund mit, so. Ich und der Hund, wir sind dann im Auto geblieben und haben da gepennt. Aber das war natürlich nicht angenehm, weil mein Auto ist auch nicht so groß, dass man da gemütlich schlafen kann. Ich habe auf dem Fahrersitz geschlafen. Und ich war am nächsten Morgen auch so fertig. So, wir sind dann irgendwie mittags aufgewacht. Da haben wir erstmal mitgekriegt, dass wir auf einem Schießplatz gecampt haben. Also auf einer Schießbahn, so bei den Zielscheiben ungefähr. Mhm. Die haben in Norwegen da teilweise so Long-Range-Shooting-Anlagen. Und die sind immer so 800 Meter bis ein Kilometer, das siehst du nicht.
Und ihr wart sägiges Ziel sozusagen.
Ja,
ne?
Genau. Boah, und ich war so fertig. Und ich hatte original, da fühlst du dich so, als willst du sofort wieder nach Hause. Mhm. Du hast richtig diesen, ich habe keinen Bock, dann jetzt draußen, du bist klamm und oh. So, und dann kommt ja die Verzweiflung dann noch mehr, wenn du feststellst, es wird alles nichts mehr, ne? Und wir wollten dann eigentlich, dann sind wir am nächsten Tag gefahren und sind 6 Stunden, 7 Stunden gefahren und wollten eigentlich zu einem Spot campen. Und auf dem Weg haben wir dann immer gehofft, dass vielleicht das Wetter da besser wird, wurde es aber nicht. So, und dann kommt erst dieser Punkt, wo wir uns das dann mit der Hütte eingefallen ist und wo wir bei Airbnb und Booking.com geguckt haben, was gibt's für Alternativen? Dann haben wir diese endgeile Hütte gefunden. Und als wir dann da waren und als das Lager Feuer dann gebrannt hatte und man gebrannt hat und man dann 2-3 Döschen Bier drin hatte, dann kommt aber der Effekt dreifach zurück. Du hast plötzlich so eine Entspannung, du hast das Gefühl, du hast die Welt bewegt so und hast irgendwie deinen Urlaub gerettet und das ist dann, und da fängt es dann an, richtig geil zu werden. Super. Aber bis jetzt war es bei jedem Trip so, dass da immer ein bisschen ein kleiner Schmerz dann am Anfang war, wenn man das erstmal selber planen muss. Und ich meine, das ist ja auch das Equipment. Man muss ja das auch selber mal rausfinden, was braucht man, was nimmt man alles mit. Also was einem fehlt, das merkt man ja dann meistens im Urlaub. Aber ich glaube, also das, was wir einfach sagen können, ist, recherchiert ein bisschen, macht was, traut euch vor allem. Und
macht, was ich noch nie gemacht habe bisher. Ja, genau. Nicht das gleiche wie letzten Sommer, nicht das gleiche wie vorletzten Sommer, sondern.
Ja, und fahrt mal dahin, wo ihr noch nie gewesen seid. Wenn ihr irgendwie denkt, MacPom, oh, ist ja mega langweilig, fahrt mal dahin. So, das ist nämlich nicht langweilig.
Das wird der geilste Sommer des Lebens werden.
Ja, glaube ich auch. Ich bin auch gespannt, das müsste man mal irgendwie irgendwo auffangen, ne? Die Leute können uns doch mal ihre Sommergeschichte, ja. wenn sie
Abenteuer. Schreibt uns, was ihr erlebt habt. Genau. Schickt uns Bilder.
Ja. Schreibt uns das, genau, teilt mit uns Bilder auf Instagram. Wie gesagt, ich bin ja auch auf Instagram als The Fishing Huntsman. Das Walden Magazin ist auf Instagram. Schreibt uns doch einfach mal eine Nachricht.
Wir würden uns freuen. Und ja, ich kann nur hoffen, dass es ganz viel regnet diesen Sommer, sodass man ganz viele Jan Rilischke Abenteuer erleben muss.
Ja, Regenabenteuer. Kauft euch auf jeden Fall eine gute Regenjacke. So, ja. Jetzt haben wir eigentlich auch schon wieder ganz schön viel erzählt. Harald, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich.
Ui.
Ja.
Eine Regenjacke.
Nee. Aber für den Cocktailabend.
Oh nein.
Das ist Schlehen-Gin.
Super.
Wir waren ja Schlehen sammeln.
Ja. Aber er ist rot.
Ja, das sind die Schlehen.
Okay.
Also der Gin ist ja klar, beziehungsweise Wacholder. Wir haben Doppelwacholder genommen.
Ja.
Und die Schlehen quasi da drin eingelegt.
Super.
Und da ist auch kein Zucker drin, gar nichts. Mhm. Und ganz normal, wie normaler Gin Tonic, genau, das ist so ein bisschen ein Bodensatz, das ist normalerweise trüb.
Ja.
Also, aber der ist nicht schlimm.
Super. Jetzt gleich auf Exo hier, oder?
Nee, den machst du natürlich mit, den machst du dir wie einen schönen Gin Tonic. Den gießt du, ne? Mhm. Machst du 4-5 Zentiliter von dem Schlehen-Gin. Und ein bisschen Eis rein, ein bisschen Tonic drauf und der schmeckt Wahnsinn. Und hat auch noch eine mega gute Farbe.
Super, vielen Dank. Und jetzt musst du als allerletztes noch erzählen, wo habt ihr die Schlehen von der Hecke gepflückt?
Im Wendland.
Okay.
Ja, also ich meine, es ist in der Tat gar nicht so einfach mehr Schlehen zu finden,
okay.
Weil die normalerweise an Feldrändern wachsen, aber der Bauer natürlich maximalen Ertrag will. Und da macht er diese ganzen schönen Feldhecken weg.
Mhm.
Aber... Super. Wenn man ein bisschen die Augen offen hält und das haben wir auch am Anfang gesagt, ne, und ein bisschen sich weiterbildet und die Pflanzen erkennt, dann findet man auch noch den einen oder anderen Schlehenbusch und kann was Schönes machen.
Cool.
Man kann zum Beispiel auch die Blüten, glaube ich, gerade. Man kann zum Beispiel auch Schlehenblütensirup machen. Habe ich jetzt irgendwo gesehen.
Okay. Kannst du noch ein Buch empfehlen, wo man solche Rezepte rausbekommt?
Nee, habe ich gerade, also ich folge bei Instagram ganz vielen Leuten, die irgendwie sowas okay. machen, also ganz vielen so Outdoor-Leuten oder Jägern auch, die dann halt mit diesen Pflanzen sich auskennen. Meine Freundin hat so ein Buch. Ich suche mal einen Link raus, ich schicke euch einfach, oder beziehungsweise ich schreibe das einfach in den Podcast-Artikel dann, diesen Link zu einem Wildkräuterverwertungsbuch.
Super.
Und genau. Ja, ich sag jetzt erstmal vielen Dank, dass du da warst und ich hoffe, wir hören uns vielleicht sogar dieses Jahr nochmal wieder. Das Walden Camp ist ja leider auch abgesagt, ne?
Corona zum Opfer gefallen.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch ein Geheimtipp für die Leute für nächstes Jahr wahrscheinlich, ne? Da kann man ja auch mal, wenn man sich diesen Sommer noch nicht getraut hat, mal langsam rantasten und vielleicht bei euch mitmachen, oder?
Absolut. Und wenn man Glück hat, ist dann wieder Jan und seine Freundin dabei und erzählen vom Jagen und Sammeln. Genau. Also nächstes Jahr dann in der Mecklenburg-Seenplatte Ahoi Walden Camp mit unseren Freunden von Ahoi Bullis Camperverbietung aus Hamburg. Dieses Jahr leider ging es nicht wegen, naja,
Ihr wisst schon, genau. So, jetzt setzen wir uns alle schnell an Computer und recherchieren, was wir in Deutschland so machen können. Und habt viel Spaß, genießt den 1. Mai und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann, macht's gut.
Schönen Sommer.